SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Ute Frevert.
Guten Tag, Frau Köster.
Sie sind Bildungsforscherin, Direktorin am Max-Planck-Institut für den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle. Und jetzt stehen wir ein paar Tage vor einer Bundestagswahl, eine ganz besondere, die möglicherweise viele Veränderungen bringt. Wie lässt sich das jetzt in Gefühle ausdrücken? Wenn es jemand beschreiben kann, dann Sie. Gibt es da so ein ganz prägendes Gefühl für diese Situation?
Ich würde erstmal sagen, das Prägende sind gemischte Gefühle, also Anspannung bei den handelnden Personen sicherlich noch stärker als nur bei den wählenden Personen. Auch eine gewisse vielleicht Zuversicht, dass alles besser, anders werden könnte. Neugierde auf das Ergebnis. Ist ja, man weiß ja mittlerweile, dass man den Umfragen nicht mehr trauen kann, sondern dass die Menschen sich dann doch sehr anders entscheiden, als wie Sie es vorher gesagt haben. Also das bleibt spannend.
Sie waren Professorin für deutsche Geschichte in Yale unter anderem, haben in Konstanz, in Bielefeld geforscht. Geschichte fasziniert Sie einfach. Welches Gefühl treibt Sie denn da an?
Ja, ich würde schon sagen, Neugierde ist das beherrschende Gefühl dabei. Und ich kann mich noch sehr gut an meinen Geschichtsunterricht, das fängt ja meistens so an, dass man irgendeinen tollen Geschichtslehrer hatte, der einen inspiriert hat, erinnern. Das war damals eher die Faszination durch das ganz Fremde, also durch die Antike, durch Ägypten. Und dann mit der Politisierung, so am Anfang des Studiums, rückte dann eher die Zeitgeschichte und auch die politische Bedeutung von Geschichte. Also das Nahe, das, was ich in meinen eigenen Alltag übersetzen konnte oder von dem ich ausgehen konnte bei dem Gang in die Vergangenheit, in den Mittelpunkt.
Es ist ganz spannend, dass Sie die Neugier jetzt rausgenommen haben, denn Sie beschreiben ja mächtige Gefühle von A bis Z, von Angst bis Zuneigung. Und bei der Neugier wird ganz besonders deutlich, dass sich Gefühle im Laufe der Geschichte wandeln. Wie war das denn bei der Neugier?
Bei der Neugierde war es so, dass wenn Sie sich zum Beispiel Verhaltensratgeber vor ungefähr 100 Jahren oder 140 Jahren anschauen, dass Neugierde immer einerseits für junge Mädchen reserviert war und eindeutig negativ belegt war. Also die Mädchen, die durchs Schlüsselloch gucken, die dort irgendetwas sehen und auch sehen wollen oder hören wollen, was sie eigentlich nichts angeht, was sie dann per Klatsch sozusagen weiterverbreiten. Das war dieses Bild von Neugierde, was damals gezeichnet wurde, im starken Kontrast und auch im Geschlechterkontrast zur Wissbegierde, die den Jungen vorbehalten war. Die Jungen wollten wissen. Sie wollten etwas wissen, was ihnen auch in ihrem eigenen Leben und der Gesellschaft von Nutzen sein könnte, während Neugierde als weibliches Gefühl eher Schaden anrichtet.
Kann man ja sogar weiter zurückdenken noch an die Zeiten, wo Frauen dann als Hexen angeklagt wurden. Das waren ja auch häufig sehr neugierige Frauen, die einen großen Wissensbestand dann hatten.
Auf die andere wiederum neidisch waren. Also gerade bei den Hexen gehen ja auch viele Gefühle, oder bei der Hexenverfolgung gehen ja viele Gefühle auch durcheinander.
Und dann hat Einstein zu Neugier gesagt, ohne Freiheit könne Neugier nicht gedeihen. Hat das dann nochmal einen anderen Effekt gehabt?
Ja, er hat das in Bezug auf seine eigene Schulzeit im späten 19. Jahrhundert gesagt und da eigentlich kein gutes Haar gelassen an der Methode auch der Lehrvermittlung. Und da kann man ja sagen, sind wir 100 Jahre oder 140 Jahre, 120 Jahre jetzt doch schon weiter und lassen auch der kindlichen Neugierde, also diesem Wissen wollen, dem Fragen einfach viel, viel mehr Raum und geben nicht die Antworten, bevor er nicht gefragt worden ist.
Sie sind der Macht der Gefühle historisch auf den Grund gegangen. Gab es da so ein Gefühl, mit dem Sie sich ganz besonders intensiv beschäftigt haben, vielleicht beschäftigen mussten?
Es gab sicherlich jetzt auch in der Öffentlichkeit ein großes Bedürfnis, sich stärker mit dem Gefühl des Hasses zu beschäftigen und zu fragen, woher kommt das eigentlich? Ist das jetzt ein Phänomen, was im Moment ganz besonders stark ist? Oder gibt's dafür Vorbilder? Also keine positiven in der Regel in der Geschichte. Aber insgesamt gesehen würde ich doch sagen, waren mir alle Gefühle gleichermaßen lieb und teuer. Und das Lieblingsgefühl vielleicht, das Letzte, was in dem Buch vorgeführt wird, die Zuneigung.
Kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Haben Sie viele Beispiele aus der Politik nämlich finden können? Dem Ganzen vorausgegangen ist eine Plakatausstellung, die Sie an 2500 Orten gezeigt haben, gemeinsam mit Ihrer Tochter Bettina Frevert. Wie wurde denn da, weil Sie gerade den Hass erwähnt hatten, wie wurde denn der Hass auf dem Plakat gezeigt?
Diese Plakate hatten sehr wenig Text, was für mich ein ganz großes Problem war, weil ich daran gewöhnt bin, nicht unbedingt immer wahnsinnig lange Texte zu schreiben, aber auf jeden Fall im Text zu leben. Und die Plakate sollten aber durch die Fotos vor allen Dingen wirken, die dort aufgereiht waren, so für jedes Plakat ungefähr 6 bis 7 Fotos. Und die Auswahl dieser Fotos sollte erst bei den Organisatoren liegen, aber wir haben das dann, Bettina und ich haben das dann doch stärker an uns gezogen, weil wir auch immer schon in Beispielen gedacht haben. Was sind Beispiele für hasserfüllte oder zugeneigte Situationen, die uns auch gleichzeitig dann doch noch etwas über die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählen?
Welche Bilder haben Sie für den Hass ausgewählt?
Für den Hass haben wir ausgewählt, zum Beispiel ein wunderbares Gedicht von Bertolt Brecht, das er 1938 geschrieben hat. Da war er schon im dänischen Exil und schreibt es an die Nachgeborenen, um zu erklären, dass er selber, und nicht nur er, sondern die Generation der Exilierten, einerseits vom Hass aus dem Land getrieben worden ist, also vom Hass der Nationalsozialisten, selber auch zurückgehasst haben, um daraus Kraft zu beziehen für den Widerstandskampf. Und zugleich aber, und das fand ich die wahnsinnigste, also die interessanteste Botschaft, auch die beeindruckendste Botschaft dieses Gedichtes, zugleich davor gewarnt hat zu hassen. Denn wie er sagte, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, macht hässlich.
Konnte dann wirklich an sich selbst feststellen, was der Hass mit Menschen macht.
Und sehr selbstkritisch. Ich meine, in so einer Situation zu sein, darüber seine unmittelbaren Erfahrungen zu schreiben, auch zu wissen, dass Genossen in den Konzentrationslagern verrecken in Deutschland. Und dann trotzdem zu sagen, Mensch, Hass ist eigentlich kein tolles Gefühl, auch wenn es jetzt in dem Fall legitim ist zu hassen.
Jetzt haben Sie sich so intensiv damit auseinandergesetzt. Ich fand dieses Buch so unglaublich spannend zu lesen, viel spannender als ein Geschichtsbuch. Sie sind zudem noch Bildungsforscherin. Angenommen, ich wäre Lehrerin, würde ich das, was Sie jetzt in den Analysen gefunden haben, irgendwann mal auf meinem Lehrplan wiederfinden?
Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, weil sich dieser Ansatz, Geschichte zu betrachten über Gefühle und auch über die Veränderbarkeit von Gefühlen, also es hat ja immer zwei Aspekte. Gefühle machen Geschichte, aber Gefühle haben auch eine Geschichte, sie verändern sich. Dieser Ansatz, der am Anfang eher belächelt worden ist, was soll das denn jetzt noch?
Zu unwissenschaftlich.
Zu unwissenschaftlich, zu feminin vielleicht auch und vor allen Dingen überflüssig, das brauchen wir eigentlich nicht auch noch. Dieser Ansatz ist irgendwie ist er gesellschaftsfähig geworden oder auch zunftfähig innerhalb der Geschichtswissenschaft. Von daher könnte er durchaus auch in die Geschichtsdidaktik einwandern und dann irgendwann auch in Lehrbüchern vorkommen.
Mit einem anderen Thema haben Sie sich auch noch intensiv befasst. Sind Gefühle angeboren und waren sie immer gleich? Mitnichten. Ute Frevert, damit haben Sie sich ebenfalls befasst. Haben Sie ein ganz besonders gutes Beispiel, woran Sie das festmachen können?
Ich würde es an der Liebe festmachen und erinnere mich sehr gerne an einen Songtext. Fever heißt er, von Peggy Lee, damals das erste Mal, glaube ich, vertont. Und da geht es darum, dass Liebe oder dieses Verliebtsein eigentlich etwas ist, was die Jahrhunderte überdauert und was bei Romeo und Julia genauso war wie bei Captain Smith und Pocahontas. Es ist immer das gleiche Herzflimmern, immer die gleichen schimmernden Augen. Und obwohl ich diesen Song extrem ansprechend finde, ist er von seiner Aussage her total falsch, weil Gefühle spielen sich ja nicht nur zwischen irgendwie meiner Haut und meiner Amygdala im Gehirn ab, sondern sie setzen mich in eine ganz, ganz enge Beziehung zu meinen Mitmenschen und zu der Gesellschaft, die wir gemeinsam teilen. Diese Gesellschaft oder Kultur, in der wir leben, hat eine, ich sage Mitspracherecht, dann ist das untertrieben, hat eine sehr, sehr große Bedeutung dafür, welche Gefühle wir überhaupt empfinden, wie wir sie bewerten, ob wir sie eher, ja, uns für sie schämen oder sie eher stolz auf sie sind. Also die Gesellschaft macht die Gefühle, um es mal ein bisschen platt zu sagen.
Da hat die Gesellschaft auch noch große Erwartungen an die Liebe. Also bis zur Ehe für alle war es ja auch ein langer Weg. Sie haben sich dann befasst mit dem Titel »Wie Kinder fühlen lernten«. Da musste ich an einige Kinderbücher denken. Also bei Struwwelpeter kriegt man ja sofort Angst, wenn dann die Drohung kommt, ihm wird der Daumen abgeschnitten, wenn er weiter daran lutscht. Wie haben Sie sich damit befasst?
Wir haben in der Tat, und wir ist eine Gruppe von Historikerinnen und Literaturwissenschaftlerinnen und anderen Kulturwissenschaften auch, wir haben uns gemeinsam überlegt, was machen wir für ein gemeinsames Projekt jetzt. Und da kam von einem Mitarbeiter die Idee, lass uns doch mal Kinderbücher lesen. Der hatte selber gerade ein Kind bekommen, las Kinderbücher vor und fand die erstens total spannend, aber zweitens merkte er auch an seinem eigenen Sohn, wie wichtig diese Rollenvorbilder, die in den Kinderbüchern vorgestellt worden sind, als positive oder negative, als welche, die Probleme haben oder keine haben, sodass man, wenn man sich fragt, ja, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir Gefühle lernen? Welche Medien helfen uns dabei? Sind Kinderbücher eine ganz, ganz wichtige Quelle?
Da haben Sie sich wirklich von 1870 bis 1970 Kinderbücher vorgenommen.
Und aus ganz vielen verschiedenen Ländern, ja.
Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich so viel zusammengekommen ist. Und wenn man da jetzt eins finden sollte, was ganz exemplarisch war, ich denke da sofort an Pippi Langstrumpf. Wie ging es Ihnen? Was war das Erste, was Ihnen einfiel?
Ja, also mir ist der Struwwelpeter noch eher eingefallen, aber Pippi Langstrumpf spielte eine ganz große Rolle und jeder Einzelne hat ein bestimmtes Kapitel über eine bestimmte Emotion geschrieben, die an einem bestimmten Buch zunächst mal eingeführt wurde. Mein Gefühl war Scham und da habe ich bei Pippi Langstrumpf eben wunderbare Situationen erlebt, wie sie versucht hat, selber auch Scham abzuwehren, indem sie Kinder, heute würde man sagen, ermächtigt hat, stark gemacht hat gegen ein Fräulein. Ein Rosenblumen, was ihnen schlechte Noten geben wollte und sie in die Ecke stellen wollte, die klassische Schamsituation früher.
Scham ist ja sowieso ein Gefühl, was, glaube ich, erst in den vergangenen Jahren mehr und mehr in den Fokus gekommen ist. Da gab es dann mal Ausstellungen dazu. Sonst hat man den Eindruck, wurde Scham tatsächlich auch immer ganz beschämt in die Ecke gestellt. Wie ging es Ihnen bei der Erforschung?
Ja, ich bin ja sehr geprägt durch den neuen Feminismus der 70er Jahre und der startete eigentlich mit vielen Parolen, aber eine ganz, ganz wichtige war, die Scham ist vorbei. Also das war natürlich eher ein Appell oder eine auch Selbstermächtigung als eine Zustandsbeschreibung. Natürlich war die Scham nicht vorbei, die ist bis heute nicht vorbei. Und man kann auch darüber sprechen, ob sie in manchen Situationen nicht durchaus auch eine korrektive Funktion ausüben kann und Menschen zum besseren Leben verführen kann. Es ist auf jeden Fall so, wie Sie sagen, es ist eine sehr brandaktuelle Emotion geworden, von der wir, glaube ich, alle Geschichten erzählen können, wann wir uns geschämt haben, warum wir uns geschämt haben und wie lange wir uns daran erinnern.
Ein ganz tief sitzendes Gefühl. Kinder orientieren sich an fiktiven Gestalten, die in Büchern und Filmen auftauchen. Ute Frevert, was war's bei Ihnen?
Naja, schon, also wir haben ja schon über den Struwwelpeter kurz gesprochen. Das ist ein Buch gewesen, mit dem ich aufgewachsen bin und das ich meinen Kindern vorenthalten habe und jetzt meinen Enkelkindern wieder vorlese. Mit Ausnahme einer einzigen Geschichte. Und das ist die Sie schon genannt haben, die
wo
mit dem
Daumenlutscher. Abgeschnitten werden
und natürlich ist genau die Geschichte, die, weil ich sie auslasse, die für die Kinder besonders interessant ist. Sie können ja nur die Bilder lesen bislang. Aber noch nicht den Text dazu. Und da in dem Maße, in dem ich mich weigere, ihn zu lesen, wird die Geschichte immer, immer spannender. Das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv.
Sie werden wahrscheinlich nicht drum rumkommen, es irgendwann zu erzählen, oder?
Irgendwann ja, aber sie hat mich auch damals unglaublich verstört, diese Geschichte, dass ein Daumen einfach abgeschnitten werden kann. Also es geht ja nie gut aus im Struwwelpeter, obwohl es auch sehr poetische Geschichten gibt. Also die Geschichte vom fliegenden Robert hat auch was sehr, ja, luftig-poetisches. Warum soll man nicht sich über die Dächer erheben und in fremde Länder segeln mit seinem Regenschirm?
Ja, aber die ist bei mir zum Beispiel auch nicht hängen geblieben, sondern eben nur das mit dem Daumen. Ja. Also komischerweise sind die Gefühle, die dann Angst erzeugen, bei uns vermutlich stärker als etwas Leichtes. Kann das sein?
Das stimmt, aber man kann natürlich, oder so war sie ja auch gemeint, die Geschichte des fliegenden Robert sollte ja auch Angst erzeugen, nämlich nicht bei Sturm. Sie können hier in Stuttgart ein Lied offenbar davon singen, mit einem Regenschirm spazieren zu gehen. Und die Angst, irgendwo zu landen, wo man vielleicht gar niemanden kennt, war natürlich im 19. Jahrhundert auch sehr, sehr stark verbreitet. Die Lesart, dass wir das heute oder dass ich das heute als poetisch, als vielversprechend lesen, werden kann, hat natürlich auch etwas mit den veränderten Erfahrungen von Mobilität zu tun, die uns heute weniger Angst machen als in den 1840er Jahren.
Ja, der gesellschaftliche Wandel, der Fortschritt, der dazugekommen ist. Da erinnern sich vielleicht auch manche SWR1-Hörerinnen und Hörer dran, wenn wir jetzt über Filmfiguren sprechen, gab es damals in den 70ern, Anfang der 80er Jahre, die Bande, die Rote Zora und ihre Bande. Da haben wir dann beispielsweise auch noch eine Bande aufgemacht damals. Und dann gibt es aber wohl auch eine Terrororganisation, die sich nach dieser Serie benannt hat. Also das hat dann wohl durchaus gesellschaftliche Konsequenzen.
Ja, und die Rote Zora von Kurt Held ist natürlich ein ganz großartiges Beispiel auch für die Ambivalenz von Kinderbüchern. Die machen ja schon kriminelle Sachen, nicht? Die sind ja nicht so lieb und brav, sondern sie überschreiten Grenzen. Aber sie erklären ja immer auch, warum sie diese Grenzen überschreiten und haben dafür gute Gründe. So ein bisschen so wie Robin Hood, genau. Ja. Aber sie können Vorbilder sein, genau wie Robin Hood bis heute ein Vorbild ist für bestimmte auch zivilgesellschaftliche Aktionen, die sich nach ihm benennen und Gerechtigkeit in der Gesellschaft verbreiten wollen.
Wenn wir über mächtige Gefühle sprechen, dann kommen wir um die Liebe nicht herum. Sie sagen, es ist das am stärksten vergesellschaftete und gerahmte Gefühl. Wie meinen Sie das?
In jeder Bibliothek, und Sie haben ja in Stuttgart ganz viele wunderbare davon, gibt es, wenn die denn so nach Sachgebieten geordnet sind, Regalmeter von Büchern über die Liebe. Von Quellentexten aus dem Mittelalter, man kann auch mit der Antike schon anfangen, über Studien über die Liebe bei diesem und jenem Volk und dieser und jener Nation, über Medien und. Also ist über nicht so viel geschrieben worden wie über die Liebe. Und deshalb ist diese Vorstellung, dass Liebe etwas super Individuelles, super Subjektives ist. Nur ich weiß, wie sich Liebe anfühlt, wenn ich jetzt liebe. Kein anderer versteht das. Ich kann damit darüber auch nicht sprechen. Das ist so ein inneres Gefühl. Das ist der größte Mythos, den man sich immer wieder baut und an dem man auch aufsitzen kann. Denn erstens, es gibt dieses Bonmot, dass Menschen sich niemals verlieben würden, wenn sie vorher nicht von der Liebe hätten sprechen hören. Also Liebe ist schon ein Code, bevor wir ihn überhaupt selber erfahren haben. Und dann erfahren wir etwas, was wir sagen, das klingt jetzt etwas sehr mechanistisch. Das fühlt sich so an, wie ich das bei dem und dem auch schon gelesen habe. Das muss es ja wohl sein. Und dann wird man umgeben, das gehört auch zur gesellschaftlichen Rahmung, von allen möglichen Institutionen und Medien vor allen Dingen, die einem erklären, was man eigentlich tun muss, wenn man liebt. Also Blumen schenken, Ringe schenken, jemanden ins Kino ausführen, ins Restaurant ausführen. Und alles das wird zu einer Praxis der Liebe, die extrem stark genormt ist, obwohl wir alle denken, sie ist total individuell.
Ja, und löst womöglich dann noch Enttäuschung aus, wenn das alles nicht eingehalten wird.
Ja, klar.
Bei Ihnen ist es so spannend zu lesen, dass Liebe politisch ist. Es gibt die Liebe zum Staat, zur Nation, zur Verfassung. Und die Liebe hat sich nicht von alleine eingestellt. Wo könnten wir jetzt anfangen? Also Sie beschreiben beispielsweise 1905 gründete Helene Stöcker schon den Bund für Mutterschutz und Sexualreform. Was konnte sie denn damals erreichen?
Sie konnte erreichen, dass das war ja ihr Hauptbegehr, dass die jungen Frauen oder auch älteren Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind und nicht verheiratet waren damals und in denen auch das Eheversprechen, was sie vielleicht bekommen hatten, vor der sexuellen Begegnung nicht eingelöst worden ist, dass die nicht gesellschaftlich verfemt wurden und dass auch die Kinder nicht mit diesem Makel des unehelichen Kindes aufgewachsen sind. Daraus hat sie aus diesem wirklich sehr massiven sozialen Problem hat sie dann natürlich auch eine Botschaft gezogen, die eben ganz positiv auch Liebe, freie Liebe, Liebe, die nicht vor dem Staat oder vor der Kirche abgesegnet worden ist, als etwas sehr Schönes, als etwas Befreiendes und vielleicht sogar etwas Besseres als diese sehr, sehr geordnete, in Institutionen verfasste Liebe zu bezeichnen.
Ja, also vor 1933 schien das sehr frei und aufklärerisch. Die Nationalsozialisten hatten dann eine ganz eigene Vorstellung von Liebe. Wie sah die aus?
Naja, wir müssen auch aufpassen. Wir meinen immer, der Nationalsozialismus sei so eine Bewegung gewesen, die ganz wieder retraditionalisierend gewesen sei. Aber auch da gab es, ohne das jetzt zu skandalisieren, gab es Heime für uneheliche Geburten. Wenn die richtigen Rassen zusammengekommen sind und daraus ein Kind entstanden ist, dann war das für den nationalsozialistischen Staat ein Gewinn. Und diese Kinder wurden eben in diesen Heimen dann auch zur Welt gebracht nach allen Regeln der ärztlichen Kunst und galten als als wichtige Volksgenossen für die Zukunft. Also insofern war das mit der Moral bei den Nationalsozialisten nicht so wie es die katholische Kirche mal gewollt hat dann.
Ute Frevert, in der deutschen Geschichte seit 1900 widmen Sie das erste Kapitel der Angst. Und da gibt es immer wieder Umfragen, wovor Menschen Angst haben. Könnten Sie sagen, was gerade vorne stünde in so einer Umfrage?
Das wechselt in der Regel von Jahr zu Jahr. Diese Angstbarometer werden ja von einer großen Versicherungsgesellschaft jedes Jahr. Die Umfragen werden angestellt. Und ich würde mal vermuten, dass, ja, weiß ich nicht, ob man heute noch vor Corona Angst hat. Das wäre vielleicht das große Thema des letzten Jahres gewesen. In diesem Jahr, ich bin keine gute Prophetin, keine Ahnung. Aber irgendetwas, was auf jeden Fall den Leuten auf den Nägeln brennt in der Regel. Also das sind aktuelle Ängste und nicht so tief sitzend, subkutane, epigenetische Ängste, die da zur Sprache kommen.
Und die hat es immer wieder gegeben im Laufe der Geschichte. Es gibt ja sogar dieses Wort, dieses typische German-Angst, was es dann bis in die USA geschafft hat. Gab es dafür einen Auslöser?
Ja, die German-Angst ist eigentlich, hat es nicht nur in die USA geschafft, sondern sie ist in den USA erfunden worden als ein politisches Schlagwort, was dann wieder zurückgewandert ist in die Bundesrepublik, um eigentlich auch als Kritik, um diejenigen zu diskreditieren, die seit den, ja, Sie erinnern sich nicht, dafür sind Sie zu jung, Frau Köster, aber Anfang der 80er Jahre, der Nachrüstungsbeschluss, die Bestückung von neuen atomgetriebenen Mittelstreckenraketen hier auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs in Deutschland. Das hat schon vielen Leuten Angst gemacht und das ist dann aber vor allen Dingen im angelsächsischen Raum als übertrieben gekennzeichnet worden. Und man hat sich natürlich damals auch gedacht, hey, also diese Deutschen, die doch mal vor Moskau standen und ganz Europa irgendwie besetzt haben und die haben jetzt Angst vor unseren Raketen, das kann doch wohl nicht sein, was ist denn mit dem Volk los?
Und auf der anderen Seite gab es damals große Proteste, also Menschen, die gesagt haben, wir lassen uns diese Angst nicht machen, weil die Angst immer wieder auch als Instrument benutzt wurde, gerade von politischer Seite.
Es war sehr, also doppelgleisig. Einerseits hat man selber auch Politik mit der Angst. Also man, wenn man jetzt im Bonner Hofgarten stand und gegen den Doppelbeschluss protestiert hat. Oder denken Sie an die Proteste damals nach Tschernobyl, als auch gerade Frauen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir haben Angst und wir lassen uns auch diese Angst nicht nehmen. Und jetzt macht auch was gegen diese Angst, die ganz berechtigt ist, denn da ist uns gerade die Radioaktivität um die Ohren geflogen. Also ein Druck auf Politiker auszuüben, um dieser Angst zu begegnen und zwar nicht mit schönen Worten, sondern mit einer anderen Politik des Umgangs mit Waffen und Atomkraftwerken. Aber natürlich kann auch von, und das erleben wir heute auch wieder, man kann auch wiederum mit Angst Politik machen, indem man als Politikerin oder Politiker Angst schürt und gleichzeitig sagt, wait a minute, ich kann euch helfen. Wenn ihr mich wählt, dann nehme ich euch die Angst, denn ich mache eine Politik, die diese Angst dann nicht mehr gültig werden lässt.
Ja, im Grunde ist es ein propagandistisches Mittel, was eingesetzt wird, die Angst. Also wir erleben das ja auch in der
Klima... Auf beiden Seiten übrigens.
Auf beiden Seiten. Wir erleben das auch in der Klimadiskussion, wo eine junge Aktivistin sagt, ich möchte, dass ihr in Panik ausbrecht. Also auch das ist ja ein Mittel, was benutzt wird. Ne?
Absolut. Und zwar wirklich auf beiden Seiten. Die Angstunternehmer sitzen hier wie dort. Wobei ich aber gerade den Fridays for Future und gerade Greta Thunberg nicht also von ihnen glaube oder annehme, dass sie das so strategisch einsetzen. Sie wissen sicherlich auch, dass es strategisch ist, aber sie haben auch Angst. Und sie ist es richtig, Angst zu haben.
1972 hieß es auf einem Wahlplakat: Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Wählt Willy Brandt. Mit so einem Appell an den Stolz, würde heute jemand mit so einem Appell in den Wahlkampf ziehen?
Die AfD macht das ja hemmungslos. Aber die anderen Parteien sind eher zurückhaltend mit diesem Stolz. Und es hat auch damals 1972 große Irritationen ausgelöst, dass gerade die SPD, die ja von vielen immer noch als vaterlandslose Gesellen abgestraft wurde, sich jetzt auf einmal zu diesem Nationalstolz bekennt. Und Willy Brandt hatte große Mühe, dann zu erklären, dass er ja nicht meinte, wir sollen stolz auf die Nation oder sonst was sein, sondern auf die Arbeit, die wir geleistet haben.
Warum ist gerade der Stolz so ein ambivalentes Gefühl? Sie beschreiben das.
Stolz kann sehr nah an etwas liegen, was man als Hochmut bezeichnet und was eindeutig negativ konnotiert ist. Es kann zu einer Selbstüberschätzung werden und es kann zu einer einer Minderung des Wertes von anderen führen. Wer selber sehr stolz ist, so ist die Vermutung, guckt auf andere vielleicht herab. Wir haben jetzt, es gab diese Sprüche, die eigentlich die ganze Zeit auch der Bundesrepublik hindurch, wo Politiker sich eben auch durchaus Gedanken machten, gibt es jetzt eigentlich überhaupt kein Nationalgefühl bei uns mehr nach dieser NS-Zeit? Brauchen wir das vielleicht noch? Und dann hieß es, naja, wer sein eigenes Land nicht liebt oder stolz darauf ist, der kann auch andere nicht akzeptieren. Aber es hat immer diese Ambivalenz der Gradierung, also des Runterguckens auf andere, damit man selber möglichst oben steht.
In der Hitlerjugend wurde Stolz sogar auch antrainiert. Ist dieser schwierige Umgang aus der Geschichte vielleicht deshalb auch damit für verantwortlich, warum wir heute so ein Problem mit diesem Begriff Stolz alleine schon haben?
Ich würde schon sagen, dass da die NS-Zeit und die Erinnerung vor allen Dingen an die NS-Zeit nachwirkt. Wir haben natürlich auch so etwas wie Stolz auf die sozialistischen Errungenschaften in der DDR. Und darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber auch das wirkt bei vielen Menschen eher abtönend. Dass man sagt, naja, was für Errungenschaften waren das denn nun eigentlich? Müssen wir da wirklich stolz drauf sein? Und wogegen richtet sich dann eigentlich wirklich immer wieder dieser Stolz? Er ist ja nicht nur eine Stärkung des eigenen, sondern wie gesagt, die Erwartung oder die Vermutung, es ist auch eine Wertminderung des anderen.
Ja, das ist die Ambivalenz wieder rauszuhören, wobei es dann ganz deutlich sichtbar wurde, wenn wir zum Thema Sport kommen, beim Sommermärchen. Ne? Plötzlich ging das dann wieder mit dem Stolz.
Ja, und obwohl wir noch nicht mal die Weltmeisterschaft damals gewonnen haben, das war ja, war nicht vielleicht eine Riesenenttäuschung, man war dann irgendwann, glaube ich, auch stolz auf sich selber, dass man so ein schönes Deutschland präsentieren konnte. Und die ganzen Unkenrufe, die es ja damals vorher gab, geht nicht in den Osten, da werdet ihr möglicherweise rassistisch angefeindet, dass die sich als übertrieben und auch überflüssig dann herausgestellt haben. Darauf war man dann auch stolz.
Heißt das, der Stolz wandelt sich weiter? Erleben wir gerade diese Wandlung dieses einen Gefühls?
Ich kann mir gut vorstellen, angenommen, Fridays for Future wird oder behält diesen Drive und behält diese Energie und kann dann auch die Politik hoffentlich vor sich hertreiben, dass irgendwann Luisa Neubacher sagt, ich bin stolz darauf, was wir geleistet haben, und zu Recht.
Ute Frevert, die Zuneigung ist das Gefühl, was Sie zum Ende analysieren, und Sie steigen da ein mit der Begegnung Macron und Merkel vor 3 Jahren zum Jubiläum des Waffenstillstandsabkommens. In der Analyse bleibt ja immer die Frage, wie viel ist Inszenierung und wie viel ist echt? Zu welchem Schluss kommen Sie da?
Bei diesem Bild, das mich persönlich sehr angerührt hat und das deshalb auch in diesem Buch steht, glaube ich, gehe ich nicht davon aus, dass das ein inszeniertes Moment ist. Es ist ein Moment von großer Intimität. Es ist ein Schnappschuss. Aber dass dieser Schnappschuss mich angerührt hat und vielleicht auch manche andere noch angerührt hat, hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir in diesen Schnappschuss einiges hineinlesen. Und gerade diese Erinnerung an 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs und wie feindlich man sich damals gegenüberstand und wie voller Misstrauen und wie voller Abneigung hin zu diesem Moment in der deutsch-französisch-britischen Geschichte, das, wir haben gerade über Stolz gesprochen, das kann einen dann vielleicht auch stolz, aber manchmal auch etwas demütig stimmen, dass es doch bestimmte Fortschritte in der Geschichte gibt, auch wenn sonst alles dem Bach runtergeht.
Ja, Sie beschreiben da ein anderes Bild, damals bei de Gaulle und Adenauer bei der deutsch-französischen Zusammenarbeit 1963. Da gab es dann für Adenauer eher ein ganz überraschendes Gefühl, nämlich welches?
Da gab es das Gefühl, dass ihm Charles de Gaulle auf die Wangen küssen wollte. Das war damals noch nicht so verbreitet wie heute. Heute würde das jeder Politiker ganz cool erwidern, aber Adenauer war daran nicht gewöhnt und ist so zurück, sieht man in diesem Wochenschaubericht, hat dann irgendwann aber doch die Lippen gespitzt, um vielleicht zurückzuküssen. Aber er war eindeutig überrascht und ein bisschen überfordert.
Solche Bilder kennen wir ja auch. Wir gucken gerade viel auf 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel. Als damals George W. Bush, ich glaube, das war beim G8-Treffen in St. Petersburg, plötzlich auf ihre Schultern griff und sie massieren wollte. Ne?
Das ist auch sozusagen American Style, an den sie nicht so gewöhnt war. Aber sie hat es ja insgesamt immer doch mit großem Gleichmut und großer Anpassungsgabe genommen. Ich meine, für mich ist bei Angela Merkel die Situation, in der die ich am schlimmsten fand, diese Putin-Situation mit den schwarzen Hunden.
Wie sie auch inszeniert war.
Die ganz deutlich inszeniert war. Und wie sie da cool geblieben ist, das rechne ich hoch an.
Gerade diese inszenierten Situationen, die hat es ja immer wieder gegeben und auf der anderen Seite auch echte Freundschaften. Wie ist das zu bewerten, wenn wir da jetzt auf die Geschichte schauen? Sie haben das ja analysiert später, Gerd Schröder und Putin, daraus wurden jetzt geschäftliche Beziehungen. Dann gab es die Bruderküsse unter sozialistischen Staatsführern. Zu welchem Schluss kommen Sie beim Thema Zuneigung?
Ich glaube nach wie vor, dass Freundschaft, das ist ja ein Begriff, der ganz eng mit Zuneigung verbunden ist und der in der politischen Sprache vor allen Dingen seit den 1950er Jahren eine große Rolle gespielt hat. In der DDR genauso übrigens wie in der Bundesrepublik, dass das eigentlich ein Begriff ist, der für die politischen Beziehungen nicht richtig gut passt. Denn der ist so hoch aufgeladen, so hoch emotional aufgeladen, seit ungefähr 1800. Ne? Diese Seelenfreundschaft zwischen zwei Männern oder auch zwei Frauen, ja, ein bisschen weniger. Aber dass man die Politik eigentlich mit solchen Erwartungen nicht befrachten sollte. Man tut es trotzdem, um ihr ein menschliches Gesicht zu geben und um etwas von unserer Menschlichkeit auch in der Politik zu entdecken. Ich bin nicht so sicher, wie weit das wirklich trägt, aber ich bin froh über jeden Politiker, der sich im Laufe seines Lebens einem anderen zuneigt und zuhört.
Wo haben Sie das, wenn wir noch mal abschließend über Angela Merkel sprechen? Bei Macron hatten wir die Situation jetzt gerade. Wo haben Sie es bei ihr noch erlebt?
Ich hatte mal den Eindruck, dass sie mit Hillary Clinton ganz gut könnte und dass sie es sicherlich vorgezogen hätte, Hillary Clinton als amerikanische Präsidentin zu sehen als Donald Trump, mit dem sie aus guten Gründen und mit vollem Recht nicht konnte. Wer weiß, was da aus dieser politischen Freundschaft noch geworden wäre.
Ich sage in jedem Fall herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Ute Frevert.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Frau Köster.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.